Ja, ihr Lieben, es bewegt uns als Gemeinde, auch als persönlich uns sehr stark, wie wir das besungen haben hier, dass wir ein Zeugnis sein möchten für Christus. Dass wir Menschen mit der rettenden Botschaft des Evangeliums erreichen möchten in unseren Familien, ja auch in unserer Verwandtschaft, vielleicht in unserem Arbeitsplatz, aber auch weit darüber hinaus, hier in der Stadt, hier in Aslar, in Wetzlar, wollen wir Menschen erreichen mit dem Evangelium für Christus und noch mehr für Deutschland. Ja, Menschen erreichen mit dem Evangelium auf der ganzen Welt und ihnen das Zeugnis des Heils bringen, dass Jesus Christus, Gott selbst, Mensch wurde, um uns sündige Menschen mit dem heiligen Gott zu versöhnen. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, vielleicht übertreibst du jetzt ein bisschen. Okay. Familie verstehe ich und auch meinen Arbeitsplatz, vielleicht auch noch den Ort, aber schon die ganze Welt? Sollen wir hier, wir kleine Gemeinde hier an diesem Ort, uns das wirklich vornehmen, die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen? Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Hand aufs Herz, wir sind eine kleine Gemeinde, wir sollten unsere Ziele vielleicht auch nicht zu hoch stecken. Sollen wir ein paar Leute schon in der Welt ausrichten? Diese 7 Milliarden Menschen mit dem Evangelium erreichen? Ist das wirklich unsere Aufgabe? Lass uns diese Frage ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn es ist ein großer Auftrag. Ja, wenn ihr euch umguckt, wie viele sind wir? Und wir sollen diese ganze Welt mit dem Evangelium erreichen? Eigentlich nicht zu schaffen. Aber lasst uns begleiten. Die ersten Jünger, die uns begegnen im Matthäus-Evangelium, es sind Petrus, sein Bruder Andreas, Jakobus mit seinem Bruder Johannes. Die sind dort in Galiläa unterwegs. Und es war noch gar nicht lange her, als sie Jesus selbst begegnet sind. Und sie waren damals Fischer. Sie waren am See von Genezareth unterwegs und haben gefischt. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt zu ihnen, kommt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Okay, sie lassen alles liegen und stehen. Und sie folgen Jesus nach. Und jetzt sitzen diese paar Männer, es waren noch keine 12, es waren eigentlich erst nur diese 4, die sitzen zu den Füßen Jesu, wie er sich auf den Berg gesetzt hat, um die Volksmenge zu lehren in der Bergpredigt, die wir dann im 5. bis 7. Kapitel im Matthäus-Evangelium lesen. Und er belehrt diese Volksmenge, aber dann nimmt er auch immer wieder seine Jünger besonders heraus und spricht zu ihnen. Zu diesen 4 Jüngern. Und das ist nicht in der Metropole Rom, der Welthauptstadt der damaligen Zeit. Nein, es ist wirklich irgendwo in Galiläa, dem hintersten Winkel dieses römischen Weltreichs. Die absolute Provinz. Die meisten Römer wussten wahrscheinlich gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Dort ist Jesus mit diesen 4 Jüngern zusammen. Und er sitzt auf diesem Berg und spricht zu ihnen. Und seht, was er ihnen zu sagen hat. Dieser kleinen Gruppe, 4 Leute, Fischer, einfache Leute aus Galiläa. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, lesen dort die Verse 13 bis 16. Zu diesen redet er. Und er sagt zu ihnen, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, in den Versen 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll das gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Mit diesen Worten empfangen diese ersten Jünger Jesu dort in Galiläa ihren Missionsbefehl. Und auch wenn wir heute diese Worte auf uns selbst beziehen dürfen, so waren es doch damals diese paar wenigen, diese 4 galiläischen Fischer, zu denen Jesus zuerst diese Worte geredet hat. Sie sitzen da vor ihm und zu ihnen spricht er in allererster Linie. Natürlich dürfen wir das heute auch für uns als Christen, als Kinder Gottes, auf uns beziehen. Aber überlegt euch mal, was für eine kleine Kraft damals da war. 4 galiläische Fische. Und dann solch ein Auftrag. Und auch wenn die Schar von Jüngern der Gemeinde Christi auch in unseren Tagen und vielleicht auch gerade hier uns sehr gering erscheinen und wir denken, wir sind sehr klein und unbedeutend, dann sind wir doch diejenigen, die Gott glücklich preist. Wenn ihr nochmal zurückdenkt, was in den Versen vorher, in den 12 Versen vorher hier beschrieben wurde, diese Seligpreisungen, diese Glückseligpreisungen derer, die wahre Kinder Gottes sind. Diese Menschen, die der Herr aus der Welt herausgerufen hat, ihnen neues Leben geschenkt hat, sie umgestaltet in das Bild Christi und sie Stück um Stück erneuert. Jesus sagt, ihr seid glücklich. Aber diese Menschen, die so als Nachfolger Jesu, als Jünger Jesu, als Christen in dieser Welt leben, die Welt kann damit nichts anfangen. Und sie hat Scheu vor diesen Menschen, vor uns als Kindern Gottes, ja und sogar Abneigung. Und das finden wir gerade in den Versen vorher, dass sie mit Verfolgung zu rechnen haben, in Versen 10 bis 12. Und auch das ist ein Teil dieser Seligpreisungen. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und nun sagt der Herr zu ihnen, zu diesen verschmähten, verspotteten, verachteten Heilsboten für die gefallene Welt. Diesen Fischern, die er herausgenommen hat, um sie zu Menschenfischern zu machen. Die mit nichts anderem zu rechnen haben, als dass die Leute sagen, wollen wir nicht. Verfolgung, Verachtung. Zu ihnen sagt ihr, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Diejenigen, die von der Welt verachtet werden, die von der Welt verfolgt werden, sie sind die einzige Hoffnung für die Welt. Die in den Augen der Welt unbedeutenden Jünger Jesu sind Gottes Heilsboten für die ganze Welt. Ja, für die ganze Welt. Und ich glaube, hier spricht der Herr auch in unsere Situation als kleine Gemeinde hinein. Als unscheinbare Gemeinde. Auch wir haben diesen Auftrag. Auch wir haben diese hohe Berufung Gottes empfangen, Gottes Heilsboten für die gefallene Welt zu sein. Das wollen wir uns ansehen in 4 Schritten. Ein erster, verborgene Heilsboten. Verborgene Heilsboten. Ich werde gleich erklären, was diese Überschrift auf sich hat. Jesus trifft hier in diesem Vers 13 zunächst eine Feststellung. Er sagt zu seinen Jüngern, was sie sind. Ihr seid das Salz der Erde. Seine Feststellung. Ihr seid das. Also Jesus sagt hier nicht, werdet Salz der Erde. Oder salzt die Erde. Oder verhaltet euch wie Salz für die Erde. Er sagt, ihr seid das. Ihr seid das Salz der Erde. Eine Feststellung. Eine Tatsache. Dazu hat Gott euch gemacht. Das seid ihr. Als Jünger Jesu seid ihr Salz der Erde. Und gerade wenn ihr verfolgt und geschmäht werdet, von der Welt verachtet, ihr seid das Salz der Erde. Ihr. Ihr seid das Salz. Ich weiß nicht, wie es in eurer Bibel ist, aber in vielen Bibeln wird es auch extra kursiv gedruckt oder irgendwie unterstrichen oder dick gedruckt oder was auch immer. Es ist betont. Ihr 4 galiläischen Fischer, ihr seid das Salz der Erde, ihr kleine Schar. Du, Petrus, Jakobus, Johannes, ihr seid das Salz der Erde. Hätte Jesus gesagt, ich werde meine Boten in die Welt senden, damit sie das Salz der Erde sind, dann hätten die sich vielleicht zurückgelehnt und hätten gedacht, naja, dann kommen da noch welche, wir sind es wahrscheinlich nicht. Sehr schön, dass der Messias sein Reich aufrichtet, dass er Boten schicken wird, die dann sich um diese Aufgabe kümmern. Sie wären vielleicht überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Jesus zu ihnen spricht. Gerade eben haben sie noch die Fischernetze liegen lassen und Jesus hat gesagt, kommt, folgt mir nach. Sie lassen alles liegen, sie folgen ihm nach und jetzt sitzen sie da und Jesus sagt zu ihnen, ihr seid das Salz der Erde. Ihr kleine Schar, ihr wenigen. Jesus macht das unmissverständlich deutlich. Petrus, du, Andreas, Jakobus, Johannes, ihr seid gemeint. Und jetzt hat es natürlich hier so einen gewissen Reiz zu überlegen, was meint er denn eigentlich jetzt damit? Ihr seid das Salz der Erde. Und das hat die Ausleger in den Jahrhunderten natürlich bewegt. Was will uns Jesus hiermit eigentlich sagen? Was für eine Bedeutung hat dieses Wort Salz? Da gab es eine ganze Menge Versuche, das zu verstehen und zu deuten. Ich will euch ein paar vorstellen, weil die alle auch irgendwie ihre Berechtigung haben. Manche haben gedacht, Jesus spielt darauf an, dass das Salz, wenn du es mal anguckst, weiß ist. Und Salz ist sehr weiß, sehr rein. Das sieht rein und heilig aus. Und dass Jesus sie vielleicht daraufhin anspricht und sagt, ja, ihr sollt rein sein, wie Salz, sauber, klar, heilig. Andere haben betont, wie notwendig doch das Salz ist, um Speise überhaupt schmackhaft zu machen. Es ist manch einem schon passiert, dass es vergessen hat, Salz in die Suppe zu tun und entsprechend hat er das hinterher gemerkt, es schmeckt nicht. Ja, so ein bisschen Salz ist immer nötig, sonst schmeckt es einfach nicht. Ja? Auch das wäre eine Idee, ja? Also ein bisschen ist es vielleicht nötig. Andere haben das genaue Gegenteil betont, denn wer es schon mal versucht hat, das Salz nur pur zu essen, also vielleicht mal nicht nur so mal klein reingetickt, sondern mal einen Teelöffel Salz in den Mund, es ist quasi ungenießbar. Ja? Es ist furchtbar. Man kann Salz eigentlich nicht pur essen. Ja? Salz allein für sich genommen schmeckt nicht. Und dann haben manche Ausleger gedacht, naja, vielleicht soll das so sein, vielleicht sollen die Christen, die Jünger Jesus so wie so ein Stachel für das Gewissen der Ungläubigen sein. Ja, sie sollen da immer so ein bisschen gepiesackt werden durch dieses Salz, ja, das sind diese geheiligten Jünger Jesu und das kriegt man so ein bisschen schlechtes Gewissen nebendran vielleicht, ja. So, dass vielleicht Jesus das ansprechen wollte. Dann finden wir in der Bibel auch das Salz als Bild für die völlige Verödung, für die Vernichtung eines Landes, wie bei Sodom und Gomorra. Die Begebenheit kennt ihr alle und ihr wisst vielleicht auch, in welcher Gegend das liegt, in Israel, ganz im Süden, wo dann das Tote Meer ist. Und das heißt schon tot, weil es so versalzen ist und einfach nur Salz und erlebt nichts mehr. Also kaum noch was. Ja? Und so ist dieses Bild auch in der Bibel, in 5. Mose 29 zum Beispiel, ein Bild für das Verderben, Salzwüste. Dann wurde Salz häufig auch bei Bundesschlüssen verwendet. Das mag auch eine wichtige Funktion gewesen sein. Bei den Opfern im Alten Testament kommt es auch vor. Manche andere haben betont, dass man, wenn man Salz isst, wer das wirklich mal probiert, so mit dem Teelöffel, oder vielleicht eine etwas versalzene Suppe, der merkt, der wird sehr durstig. Ja, und vielleicht ist so der Gedanke dahinter, naja, dass Menschen durch unser Glaubenszeugnis hungrig werden nach dem Leben, hungrig werden nach dem Evangelium. Und schließlich weisen die Ausleger immer wieder darauf hin, wie wichtig das Salz in jener Zeit war, in der Antike, also eigentlich bis weit in die Neuzeit, um Sachen überhaupt haltbar zu machen. Ja, da gab es keine Kühlschränke, keine Eisschränke, keine Gefrierfächer. Und um besonders Fleisch, aber auch andere Dinge haltbar zu machen, musste man sie pökeln, salzen, damit es überhaupt vor dem Verderben bewahrt bleibt. Und alle diese Funktionen von Salz haben ja eine gewisse Berechtigung und man kann sie auch alle irgendwo in dieser Aussage Jesu vielleicht wiederfinden. Aber mir scheint es doch ratsam, hier nicht irgendwo etwas sehr weit hergeholtes hineinzulesen, weil Jesus führt das hier gar nicht weiter aus, sondern eine sehr allgemeine Aussage über dieses allgemeine, alltägliche Lebensmittel Salz auch erstmal sehr allgemein zu verstehen. Salz ist etwas für das alltägliche Leben sehr notwendige. Salz tötet Bakterien ab. Ja, dort hat man das ja auch eben gebraucht zur Konservierung. Es bewahrt vor der Fäulnis, dass Sachen nicht, Speisen nicht verderben und gibt ihnen dann auch ihren Geschmack. Aber wie wirkt das Salz in der Speise? Wenn du die Suppe gesalzen hast, siehst du es nicht mehr. Und wenn du normales Essen salzt, also wenn man es nicht übertreibt, normalerweise sieht man es hinterher nicht mehr, es löst sich auf. Es wirkt sozusagen so im Verborgenen, unsichtbar. Aber es ist da. Und wenn es fehlt, merkst du es. Es wirkt nicht vor dem Auge, sondern im unsichtbar. Und das, denke ich, könnte wahrscheinlich der Punkt sein, gerade dann im Vergleich mit dem Licht, dass das Salz eher im Verborgenen wirkt. Man sieht es nicht. Und so sind die Jünger Jesu lebensnotwendig für diese Welt, für die gefallene Welt. Und genau dort, wo die Jünger Jesu im Verborgenen wirksam sind, bewahren wir auch die Welt vor dem Verderben. Jesus sagt hier, ihr seid das Salz der Erde. Und allein die Tatsache, wenn man das so versteht, allein die Tatsache, dass ihr im Verborgenen in dieser Welt da seid, ist ein großes Segen für diese Welt. Allein, dass ihr da seid, macht euch schon zu Heilsboten für diese Welt, weil sie dadurch vor dem völligen Verderben bewahrt wird, vor dem völligen Untergang. Ihr seid da und ihr sorgt dafür, dass diese Welt nicht völlig abgleitet. Ihr kennt alle diese Begebenheit, in der Abraham mit Gott verhandelt, fast wie am Bazar, um Sodom und Gomorra. Und er handelt mit Gott und er sagt, hier, willst du wirklich die Gerechten mit den Ungerechten, mit den Gottlosen wegwerfen? Willst du wirklich diese Städte vernichten? Und er handelt mit Gott. Und in seiner letzten Bitte, er handelt ja immer weiter runter, ja, er sagt, wenn da doch noch ein paar Gerechte sind, dann sagt er am Ende, vielleicht werden nur 10 dort gefunden. Und Gott sagt, ich will sie nicht vernichten, um der 10 willen. Hätte es 10 Gerechte gegeben in Sodom und Gomorra, würden sie heute noch stehen. Hätte es in Sodom und Gomorra 10 Kinder Gottes gegeben, dann hätte Gott diese Städte nicht vernichtet. Er hätte sie bewahrt. Hätte es diese 10 geistlichen Salzkörner gegeben, wären diese Städte vor dem Verderben verschont geblieben. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus hier. Verborgene Heilsboten. Ohne euch wäre die Welt dem völligen Verderben preisgegeben. Ihr seid Heilsboten, die im Verborgenen wirken. Zum Beispiel im Gebet. Zu Hause, in eurer Kammer, wo es keiner sieht. Wo ihr auf den Knien vor Gott liegt. Wo es kein anderer sieht, kein anderer hört. Dort seid ihr Gottes Heilsboten für diese Welt. Seid ihr das Salz dieser Erde. Es ist ein missionarischer Dienst, den wir, jeder von uns tut, in unserem stillen Gebet und auch wir als kleine Gemeinde. Paulus ermahnt uns, dass wir so für das Reich Gottes beten sollen im 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, es ist unsere Aufgabe, hier zu wirken, in die Regierung hinein zu wirken mit Gebet und Salz zu sein. Unsere Gebete verändern die Welt, denn es gefällt Gott, wenn wir zu ihm beten und für verlorene Sünder zu ihm beten und zu ihm flehen, dass sie doch Buße tun und dass er sie errettet, dass sie zum Glauben kommen. Und das tun viele von uns. Viele von uns, die Eltern sind, beten tagtäglich für ihre Kinder oder für ihre Enkel oder für ihre Verwandten oder Arbeitskollegen. Wir beten für die, die uns nahe sind und die nicht errettet sind, damit sie errettet werden. All diese Gebete, all dieses Flehen im Verborgenen macht uns zum Salz in dieser Welt, zu Gottes verborgenen Heilsboten in unserer Gesellschaft. Die Geschichte bestätigt das. Die Geschichte bestätigt diese Tatsache, dass dieses verborgene Wirken von Gottes Volk im Gebet ein ganzes Volk vor viel Unheil bewahren kann. Ich will euch kein Beispiel herausgreifen von vor 200-300 Jahren, im 18. Jahrhundert. Dort war politisch gesehen die Situation in England der Situation in Frankreich sehr, sehr ähnlich. Und in Frankreich kam es, wie ihr wisst, dann zu der Französischen Revolution. Und diese Revolution war blutig. Und es sind Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen sinnlos ermordet worden in dieser Revolution. Und sie war gottlos. Man hat die Religion abgeschafft. Man hat wirklich die Gottlosigkeit gepriesen. Aber in England war es anders. Und selbst Geschichtsforscher sind sich heute darüber einig, dass es in England darauf zurückzuführen ist, dass im 18. Jahrhundert unter George Whitefield und John Wesley große Erweckungen stattgefunden haben. Und es gab Tausende von Gläubigen, die das Land vor einer blutigen Revolution bewahrt haben, wie sie in Frankreich stattgefunden hat. Gläubige, die im Verborgenen beteten und Salz für die Gesellschaft waren, sodass England vor diesem Unheil bewahrt geblieben ist. Gottes Kinder sind Salz für die Welt. Sie sind verborgene Heilsboten, allein dadurch, dass sie da sind und im Verborgenen zu Gott flehen. Aber unser Herr lässt auch darüber keinen Zweifel aufkommen. Es ist nicht bei allen so, die sich Kinder Gottes nennen. Nicht jeder, der sich ein Kind Gottes nennt, ist auch Salz. Es gibt dann als zweites auch unbrauchbare Heilsboten. In Vers 13 im zweiten Teil lesen wir, und wenn das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen, um von den Menschen zertreten zu werden. Das Salz, das wir heute verwenden, kann seinen Geschmack nicht verlieren. Da müsst ihr auch keine Angst haben, dass das Salz, das ihr irgendwo in der Küche stehen habt, irgendwie verderbt. Das passiert nicht. Das ist sauber, das ist rein. Aber bei dem Salz, von dem Jesus hier spricht, das Salz, das man in der damaligen Zeit verwendet hat, das hat man gerade in Israel in der Gegend des Toten Meeres gewonnen. Und das war oft etwas verunreinigt. Da war manchmal ein bisschen Sand, manchmal ein bisschen Ton, irgendwelche Dinge, Gips, Kalk, irgendwas dazwischen, sodass dieses Salz im Laufe der Zeit ja verderben konnte und nicht mehr brauchbar war. Und wenn so das Salz, das man so im Haushaltssalz verwendet hat, nicht mehr brauchbar war, weil diese Verunreinigungen, die dann so noch dazwischen waren, den Geschmack verdorben haben, dann schmeckte das vielleicht bitter oder war ungenießbar und man musste es wegwerfen. Und dann konnte man es eigentlich nur noch für eine Sache hernehmen, als Unkrautvernichtungsmittel auf den Weg werfen. Das ist, was Jesus hier beschreibt. Du kannst das Salz auf den Weg werfen und da wächst dann erstmal nichts mehr. Das Salz, das nicht mehr geschmeckt hat damals, das konnte man dafür noch nehmen. Ja? Dann war das Unkraut erledigt. Das war das Einzige. Ja, dass es auf den Weg geworfen wurde und zertreten. Aber was hat dieses Bildwort dann hier für uns zu bedeuten? Es ist klar, okay, dieses Salz, das nichts mehr taugt, wirft man hinaus, es wird zertreten. Eines ist klar, und das wussten die Menschen auch damals, auch da haben wir antike Zeugnisse für, Kochsalz, echtes Kochsalz, reines Kochsalz kann den Geschmack nicht verlieren. Das wusste man. Und Jesus spricht ja auch nicht davon, dass wahre Kinder Gottes, wahre Gläubige ihren Glauben verlieren werden und deshalb hinausgeworfen und zertreten werden. Das ist unmöglich. Jesus macht das auch sehr deutlich an anderer Stelle. Ihr kennt das im Johannesevangelium zum Beispiel, im 10. Kapitel, ab Vers 27, wo er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Bist du ein wahres Kind Gottes, musst du keine Angst haben, dass du dein Heil verlieren kannst. Das will dieser Text uns hier nicht sagen. Jesus sagt, wenn du eines meiner Schafe bist, wird dich keiner aus meiner Hand rauben. Diese Wahrheit gilt auch hier. Aber wovon spricht er hier dann? Wovon spricht unser Herr, wenn er hier uns dann zu verstehen gibt, dass es doch unbrauchbare Heilsboten gibt, also Salz, das nichts mehr taugt und das hinausgeworfen und zertreten wird? Nun, manche Ausleger gehen davon aus, es handelt sich hierbei wirklich eigentlich um wahre Gläubige, die aber so von der Welt verunreinigt wurden, dass sie unbrauchbar geworden sind, dass ihr Zeugnis nicht mehr sichtbar ist. Dass ihr Zeugnis nicht mehr da ist, dass sie ihre Salzkraft letztlich verloren haben. Denken an Männer wie Lot, die ganz offensichtlich von den Sünden ihrer Umgebung so beeinflusst waren, dass ihr Zeugnis nicht mehr klar erkennbar war. Er war so in seiner gottlosen Umgebung völlig wirkungslos geworden. Und das kann auch Christen passieren. Und dafür ist es uns vielleicht auch eine Warnung, dass wir vielleicht durch unseren Beruf oder unsere Hobbys oder was auch immer so sehr durch Menschen aus der Welt immer mehr in die Welt hineingezogen werden und dabei unsere ganze Wirkkraft vernachlässigen und aufhören, überhaupt vielleicht noch zu beten und nichts mehr für das Heil ungläubiger Verwandten und Freunde beten und so mehr und mehr diese Wirkung verlieren und in der Welt leben, als seien sie von der Welt. Und keine Heilsbotschaft mehr vermitteln. Unbrauchbar. So werden Gottes Kinder, die sich dem Wort Gottes entziehen, nach und nach unbrauchbar. Unser Herr betet selbst in seinem hohepriesterlichen Gebet, kurz bevor er ans Kreuz geht, in Johannes 17, Vers 15, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und Jesus weiß um diese Gefahr, die die Lockungen und Verlockungen der sündigen Welt mit sich bringen. Wie leicht werden Männer, wie leicht werden Frauen, die tagtäglich mit gottlosen Menschen zu tun haben, von ihnen durch ihre Gottlosigkeit so sehr beeinflusst, dass sie in einen Strudel der Sünde mit hineingerissen werden, wenn sie sich nicht am Wort Gottes festhalten. Gottes Wort ist unser Halt. Unser Herr sagt, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort ist unser Halt, damit wir nicht in diese Welt hineingesogen werden und in diesem Strudel dieser Welt mit fortgerissen werden und in der Sünde leben und völlig unbrauchbar werden. Wer nicht von Gott durch die Wahrheit seines Wortes geheiligt wird, wird rasch durch die Sünde dieser Welt verunreinigt und unbrauchbar werden. Und wer so regelmäßig seine stille Zeit mit Gott vernachlässigt, wer regelmäßig nicht in der Bibel liest, wer regelmäßig nicht betet, wer regelmäßig keine Gemeinschaft mit dem Herrn hat, der verliert diese Salzkraft, seine Wirkung für die Welt. Der läuft in die Gefahr, in ein weltliches, von der Sünde geprägtes Leben hineinzurutschen. Und das kommt sogar vor, dass wahre Kinder Gottes in solche Sünden fallen, dass sie so weit in die Welt abdriften, dass sie überhaupt nicht mehr als Kinder Gottes wahrgenommen werden, ja, dass sie sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, weil sie es nicht mehr erkennen lassen, dass sie Kinder Gottes sind. Ein solcher Fall wird uns im 1. Korintherbrief in Kapitel 5 beschrieben und offensichtlich im 2. Korintherbrief Kapitel 2 sehen wir, es war tatsächlich ein wahrer Gläubiger, der in dieser furchtbaren Sünde gelebt hat und er soll wiederhergestellt werden. Eigentlich unvorstellbar, aber es gibt es. Und andere Ausleger sehen an dieser Stelle solche, die gar keine wahren Kinder Gottes sind. Die in Sünde fallen, sich zwar Christen nennen, aber in Wahrheit es gar nicht sind. Und auch diese traurige Wahrheit wird uns in der Heiligen Schrift immer wieder bezeugt, dass es solche gibt, die so tun, als seien sie Jünger Jesu, sich als solche ausgeben und in Wahrheit gar keine sind. Und jeder denkt, naja, die gehören dazu, die sind Jünger Jesu, die sind Kinder Gottes, aber sie sind es in Wirklichkeit nicht. Wir denken hier ganz besonders an Judas Iskariot. Der ist selbst ausgezogen, um das Evangelium zu verkündigen. Der hat im Namen Jesu Wunder getan und war in Wahrheit nie ein Kind Gottes. Und Jesus sagt von solchen Scheinchristen, einmal in diesem Gleichnis von dem vierfachen Acker, ja, die haben sogar Glauben. Und dann heißt es dort, die sind diejenigen, die auf dem Felsen gefallen sind, weil sie eben keinen echten Glauben haben. Wenn sie hören, nehmen sie das Wort mit Freude auf und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Sie haben eine Form des Glaubens, eine Form der Gottseligkeit, aber sie sind nicht wirkliche Kinder Gottes. Sie sind Scheinchristen, auch die gibt es. Und das ist erschütternd, wenn man solchen begegnet, wo man vielleicht jahrelang gedacht hat, was für ein Mann Gottes, was für eine Frau Gottes. Und die dann so deutlich zeigen, dass sie in Wahrheit nie errettet waren. Nun, die einen, Diese wahren Kinder Gottes, die so sehr von der Welt fortgerissen werden, dass sie völlig drin leben und untergehen, die dürfen am Ende darauf hoffen, dass sie noch einmal tiefgreifende Buße in ihrem Leben erfahren und dass sie schließlich errettet werden, während die anderen, die nie Kinder Gottes waren und Christi Heilsangebot so mit Füßen treten, auf ewig verloren sind. Für das missionarische Wirken Gottes in dieser Welt ist es letztendlich gleichgültig, ob es hier um unbrauchbare Heilsboten Christi geht, die in Sünde leben und Scheinchristen sind oder die gar keine sind. Beide haben in der Gemeinde Jesu letztlich nichts verloren. Beide haben ihre Wirksamkeit verloren. Beide sind unbrauchbare Heilsboten, die ausgeschlossen werden, die hinausgestoßen werden und zertreten werden. Aber es ist auch eine Mahnung an uns. Wenn wir wahre Kinder Gottes sind, dann lasst uns zusehen, dass wir diese Gnadenmittel, die Gott uns gegeben hat, nicht vernachlässigen. Lasst uns mit heiliger Freude und mit Eifer die Mittel gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Dass wir eifrig dabei sind, in unserer persönlichen Stille Gottes Wort zu lesen und zu beten und in unseren Familien die Hausandachten zu pflegen und zu halten und auch in der Gemeinde die Gebetsstunden eifrig zu besuchen und auch die beiden Gottesdienste am Tag des Herrn. Das sind Mittel, die Gott uns gegeben hat, um uns davor zu bewahren, dass wir so unbrauchbar werden und nutzlos. Versäume es nicht. Und lass dich anspornen, im heiligen Eifer diese Mittel zu gebrauchen, die Gott uns gegeben hat. Und lasst uns als Geschwister aufeinander Acht haben, dass keiner von uns durch die Versuchung und Verlockung dieser Welt mit fortgerissen wird und verunreinigt wird und zu einem unbrauchbaren Heilsboten wird, sodass er am Ende sogar aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss. Nun, nachdem uns der Herr gezeigt hat, wie wir als verborgene Heilsboten, als Salz dieser Welt leben sollen und diese große Gefahr vor Augen gestellt hat, die die Welt mit sich bringt, kommt er nun darauf zu sprechen, dass wir auch öffentlich weithin sichtbare Heilsboten für diese Welt sein sollen. Und das ist der dritte Punkt, öffentliche Heilsboten. Noch einmal spricht Jesus diese kleine Schar von Jüngern an, diese vier Männer, und sagt ihnen, was sie sind. Vers 14 und 15. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ihr seid das Licht der Welt. Ist das nicht gewaltig? Noch einmal sagt Jesus uns als seinen Jüngern, was wir sind. Wir machen uns nicht zum Licht der Welt, wir sind es. Wir sind Salz und Licht, Gottes verborgene und Gottes öffentliche Heilsboten, weithin sichtbare Heilsboten für diese gefallene Welt. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Mission. Dazu hat uns Gott berufen und dazu hat uns Gott gemacht. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht dieser Welt. Nun entfaltet das Salz, wie wir gesehen haben, seine Wirkung im Verborgenen. Und das Licht tut es eben nur dort, wo er wirkungsvoll, wo es auch weithin sichtbar ist, eben gerade nicht im Verborgenen. Das Salz dient nun vornehmlich dazu, die Welt vor dem Verderben zu bewahren, das Licht der Welt, die rettende Botschaft des Heils zu bringen. Das Licht, das hinausstrahlt und gesehen wird. Und wieder wendet sich Jesus an seine Jünger. Ihr seid das Licht. Eine gewaltige Feststellung. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr leuchtet nicht nur für euch selbst, so in euch hinein, dann seid glücklich. Ihr leuchtet auch nicht nur für Israel vielleicht oder euer Zuhause. Ihr seid das Licht der Welt. Der ganzen Welt. Ihr vier Fischer aus Galiläa. Und ganz hier am Anfang seines Wirkens. Das ist so der Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu hier. Ganz am Anfang hier gibt er schon seinen Jüngern diesen Auftrag mit, den er ihnen dann später am Ende des Evangeliums in diesem großen Missionsbefehl mitgegeben hat. Ja, hier, ihr vier Fischer, ich will euch zu Menschenfischern machen, ihr einfachen Leute aus Galiläa. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was für ein gewaltiger Auftrag. Ihr seid das Licht der Welt. Als Jünger Jesu tragen wir das Licht in die Welt, das uns Christus gegeben hat. Ja, wir sind nicht in uns selbst das Licht, sondern in ihm, der in uns leuchtet. Denn er sagt von sich, in Johannes 8, Vers 12, sagt Jesus von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus selbst ist das Licht der Welt. Und er macht seine Jünger zum Licht der Welt. Und auch bei Matthäus lesen wir, wie Christus das Licht der Welt beschrieben wird, in Kapitel 4, Vers 16, auf der eigentlich gegenüberliegenden Seite. Dort heißt es, das Volk, das in der Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und im Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Und von seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Und das ist kein Widerspruch. Das soll kein Widerspruch sein, ganz im Gegenteil. Als Jünger Jesu, als öffentliche Heilsboten Jesu, spiegeln wir unseren Heiland selbst in diese Welt hinein wider. Das ist unser Auftrag. Wir sollen nicht aus eigener Kraft zu leuchten anfangen, sondern wir sollen Jesus, der das Licht der Welt ist, in diese Welt hinein widerspiegeln. Und Jesus hat eine ganz klare Botschaft. Und diese Botschaft sollen wir der Welt bringen. In Vers 17, im vierten Kapitel hier, der nächste Vers eigentlich nach diesem Vers mit dem Licht. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist die Botschaft. Tut Buße. Kehrt um von eurem alten sündigen Weg und eurem eigensinnigen Leben und von eurer Rebellion gegen Gott. Kehrt um und wendet euch Gott zu. Wendet euch Christus zu und sucht euer Heil nicht irgendwo in euren eigenen Werken oder in irgendwas anderem, sondern allein in Christus. Er allein kann euch mit Gott versöhnen. Er, der deine Sünde getragen hat am Kreuz, um dich mit dem Vater zu versöhnen. Tu Buße, wende dich ab von deiner Eigensinnigkeit, von deiner Rebellion und wende dich ihm, dem Gekreuzigten, zu. Das ist die Botschaft. Und diese Botschaft tragen wir in die Welt hinein. Das Wort und der Wille Gottes haben eine Deutlichkeit, die nicht übersehen, die nicht missverstanden werden kann. Und es ist eine einfache, eine klare Botschaft. Eine Botschaft an diese Welt. Stopp. Deine Sünde bringt dich ins Verderben. Tu Buße. Kehr um zu dem, der dir das Leben schenken kann. So hat uns Christus nicht nur berufen, im verborgenen Heilsboten zu sein, er hat uns auch dazu berufen, öffentliche Heilsboten zu sein. Klar und weithin sichtbar, wie eine Stadt auf dem Berg, sollen wir Gottes Evangelium in diese Welt hinein verkündigen. Gott hat uns als Gemeinde auch nicht dazu berufen, ein U-Boot-Mentalität zu leben, dass wir auf dieser Erde leben. Alle Erretteten rein, Schotten dicht, untertauchen, keiner sieht uns mehr. Das ist nicht, was Gott von uns möchte. Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir Mönche sind, uns irgendwo zurückziehen und mit unserer eigenen Kontemplation und Seelenpflege beschäftigen, sondern er hat uns dazu berufen, dass wir in diese Welt hinein leuchten, dass wir ein Leuchtturm sind für diese Welt, ein weithin sichtbares Zeichen für den sicheren Hafen des Heils. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn man euch nicht sieht, dann ist es dunkel. Wenn man eure Evangeliumsbotschaft nicht hört, gibt es keine Hoffnung für die Menschen in dieser Welt. Wenn ihr schweigt, macht ihr euch schuldig. Und Christus sagt hier, ihr seid meine Botschafter an diese Welt. Durch euch leuchte ich mit meinem heilbringenden Evangelium in diese Welt hinein. In diese finstere, in diese gefallene Welt hinein. In dieses finstere Land hinein. Ihr bringt das Licht hinein. Euch braucht die Welt, um von mir zu erfahren. Euch braucht die Welt, um das Evangelium zu hören. Euch braucht die Welt, damit sie Rettung finden kann in Christus. Wenn ihr ihnen das Evangelium nicht bringt, ja wer dann? Ihr seid das Licht der Welt. Ihr als Erlöste des Herrn, ihr spiegelt ihn, den Erlöser, selbst in diese Welt wider. Ihr leuchtet nicht selbst, sondern er leuchtet in euch und durch euch. Ihr seid so im Bild gesprochen wie eine Glühbirne. Sie leuchtet auch nicht einfach von sich selbst. Sie muss vom Strom durchflossen werden. Und so leuchten auch wir als Christi Lampen in dieser Welt, wenn wir mit ihm selbst erfüllt sind. Und kein Mensch wäre damals auf die Idee gekommen, in seinem Haus das Licht anzuzünden und es dann unter einen Scheffel und einen Eimer oder irgend sowas zu stellen. Und wer von uns käme auf die Idee, in seinem Haus die Lampen im Schrank anzubringen, die Lampe anzuschalten und die Tür zuzumachen und zuzuhalten? Das ist was Absurdes. Das macht keiner. Wir hängen die Lampen dahin, wo wir sie brauchen, damit sie den Raum hell machen. Und wenn wir das Licht anschalten, dann tun wir es, damit es hier hell wird. Und wie der Herr es hier sagt, sind wir auch dazu in allererster Linie aufgerufen, in unserem eigenen Haus das Licht der Welt zu sein. Spurgeon hat es einmal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Die Lampe sollte von allen, die im Haus sind, gesehen werden. Und ebenso die Gnaden des Christen. Häusliche Frömmigkeit ist die beste Frömmigkeit. Wenn unser Licht nicht im Haus gesehen wird, so verlasst euch drauf, wir haben keins. Lichter sind für Wohnzimmer und Schlafzimmer bestimmt. Herr, lass mich eifrig sein, in der ganzen Welt das Licht zu verbreiten, das ich von dir empfangen habe. Aber wenigstens lass mich in meinem eigenen Haus leuchten. Ja, Jesus hat uns dazu berufen, das Licht der Welt zu sein. Und das fängt zu Hause damit an, dass wir unseren Glauben dort nicht nur für den Tag des Herrn aufpolieren, damit er am Sonntag auch gut aussieht, sondern dass wir ihn tagtäglich in unserem Familienleben widerspiegeln. Welches Licht könnten wir in die Welt tragen, wenn wir nicht einmal zu Hause in unseren Familien leuchten? Und viele von uns, und ich denke ja gerade auch an Mütter, die so viel zu tun haben zu Hause, die hätten gar nicht Zeit zu sagen, ich gehe jetzt noch auf die Straße evangelisieren. Aber sie haben Kinder. Sie haben ein Zuhause. Und dort ein Licht des Evangeliums zu sein. Und das ist das, was in allererster Linie der erste Auftrag ist, wo wir auch Licht des Evangeliums sein sollen. Zu Hause in unseren Familien. Und welches Evangelium können wir Menschen predigen, wenn wir nicht einmal unseren eigenen Familien in Gottes Wort unterweisen, wenn wir Hausandachten vernachlässigen, wenn wir dort schon keine Frömmigkeit leben? Nein, lasst uns das tun. Lasst uns anfangen, zu Hause bei uns selbst ein Licht zu sein, für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und dann in unserer Arbeit. Und dann auch darüber hinaus. In die Stadt, in das Land, in die ganze Welt. Und ich weiß, dass es ein Anliegen ist von allen von uns, die wir hier sind, dass wir das leben möchten. Glauben in unseren Familien, Frömmigkeit in unserer Familie, dass uns das nicht egal ist. Wir kommen nicht nur am Sonntag hierher. Wir leben unseren Glauben 7 Tage, 24 Stunden die Woche. Und ich will euch Mut machen, ja, dazu hat uns Gott berufen. Lasst uns das nicht vernachlässigen. Lasst uns so das Licht für die Welt sein. Und so auch Gott in unserer Familie, in unserer Umgebung, in unserer Arbeit, in unserer Stadt und unserem Land bezeugen und es nicht unter den Scheffel stellen. Liebe Geschwister, der Herr lässt uns hier keine Wahl. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es wäre völlig absurd und widersinnig, wenn ihr dieses Licht verbergen wolltet. Lasst uns vielmehr nach Mitteln und nach Möglichkeiten suchen, wie wir dieses Licht auf den Ständer bringen, damit es dann auch möglichst wirkungsvoll und möglichst weit leuchtet. Lasst uns nach Mitteln und Wegen suchen, wie wir unserer Umgebung das heilbringende Evangelium bringen können, um sie zu erreichen. Wie wir in unserem Land klar und deutlich vernommen werden. Und wir haben schon einiges unternommen. Wir versuchen, die Predigten zum Beispiel im Internet anzubieten. Wir versuchen, auf die Straße zu gehen, Menschen das Evangelium zu erklären und Traktate weiterzugeben. Wir versuchen es in persönlichen Kontakten. Lasst uns diese Mittel, die Gott uns an die Hand gegeben hat, nutzen und sie effektiv und wirkungsvoll nutzen, um ihn bekannt zu machen. Lasst uns auch Gottes Werk weltweit unterstützen. Und ich freue mich, dass wir als Gemeinde das seit Jahren tun und versuchen, auch Gemeinden in anderen Ländern zu unterstützen und ihnen Hilfe zu geben, wo das möglich ist. Wir hatten vor ein paar Monaten eine Gemeinde in Frankfurt gründen dürfen. Lass uns das nicht vergessen. Aber es sollte doch hoffentlich nicht die letzte sein. Und wie schön wäre es, wenn es wieder dazu kommt, dass wir auch wieder hier in unserer Mitte Missionare haben, die hier heranwachsen und die wir aussenden können, damit sie an anderen Orten Gemeinde gründen. Wir denken an die Geschwister in der Ramsau, die sich so sehr wünschen, dass dort Gemeinde entsteht. Aber es gibt noch viele andere Orte. 4 Fischer in Galiläa. Eine kleine Kraft. Aber lasst uns Gott darum bitten, dass er uns zeigt, wie auch wir am besten Licht für diese Welt sein können, wie wir sein Licht in diese Welt hineintragen können. Wir haben gesehen, Gott hat uns zu verborgenen Heilsboten gemacht, dass wir im Gebet und allein dadurch, dass wir in dieser Welt da sind, die Welt vor dem völligen Verderben und Untergang bewahren, und darüber hinaus uns zu öffentlichen Heilsboten gemacht, die unübersehbar, präsent und klar Christus in diese Welt hinein widerspiegeln und Gottes Evangeliumsbotschaft hineintragen. Lasst uns nun als letztes einen Punkt bedenken. Wie können wir denn wirksame Heilsboten sein? Ein vierter und letzter Punkt, wirksame Heilsboten. Manch einer hat sich denn schon gefragt, wie kann ich denn eigentlich nicht nur im Verborgenen und im Öffentlichen ein Bote und ein Heilsbote des Evangeliums sein, sondern auch wirkungsvoll? Nun, unser Herr sagt es hier in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und hier zeigt sich jetzt ein ganz wesentliches Prinzip. Unseren Worten müssen nicht gute Taten folgen, sondern umgekehrt, unseren guten Taten sollen unsere Worte folgen. Das ist, was der Herr sagt. Die Taten sollen vorausgehen. Nur wenn wir durch unser Verhalten leuchten, können wir auch mit unseren Worten überzeugen. Nur wenn die Menschen in unserem Leben Christus sehen, werden sie auch unseren Worten glauben. Er sagt hier, sie sehen eure guten Werke. Das ist, was die Menschen zuerst sehen. Bist du ein von Gott veränderter Mensch, der Christus ähnlich wird? Tragen wir diese Wesenszüge Christi an uns, dass wir ein helles Licht sind für diese Welt? Und Christus preist selbst diese glücklich, die dieses erneuerte Wesen an den Tag legen. Lass uns noch mal diese paar ersten Verse der Seligpreisung reflektieren. Glücklich, die arm sind vor Gott, die mit leeren Händen vor ihm stehen, weil sie ihm nichts bringen können und alles aus seiner gütigen Hand empfangen, die über ihre eigene Sünde und die Sünde ihres Volkes trauern, glücklich, die sanftmütig und freundlich Korrektur annehmen, die Verletzungen anderer ertragen, bereitwillig vergeben, Böses mit Gutem vergelten, glücklich, die nach Gottes Gerechtigkeit verlangen, dass sein Wille geschehe, glücklich, die Gott barmherzig, wie Gott barmherzig sind und Mitleid haben und Erbarmen zeigen, glücklich, die ein aufrichtiges und reines Herz haben, glücklich, die Frieden stiften, glücklich, in deren Leben diese Seligpreisungen hier Wirklichkeit geworden sind und die von Gottes Geist in das Bild Christi umgestaltet werden und die selbst für die Gerechtigkeit leiden. Weil solche, wenn wir solche sind, die Gott hier, die Christus hier in diesen Seligpreisungen glücklich preist, dann wächst in uns auch das hervor, was wir im Galaterbrief als die Frucht des Geistes kennenlernen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und wenn das die Menschen an uns sehen, wenn wir ein solches Wesen an den Tag legen, dass Christus so ähnlich ist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann spiegeln wir das Licht Christi in diese Welt hinein wieder. Und so sollen unsere Werke, unser Leben, unser Lebenszeugnis, unseren Worten vorausgehen. Die Menschen sollen an uns erkennen, oh, hier ist jemand, der ist anders. Der ist geduldig, der ist freundlich, der liebt, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, der hat immer gute Worte und er ist ein Zeugnis von Sanftmut und Milde, Hilfsbereitschaft und all diesen Dingen, dieses veränderte Leben, von Christus veränderte Leben. Und damit können wir ein Zeugnis sein, ganz persönlich, jeder Einzelne von uns. Petrus ermahnt einmal die Ehefrauen, aber das betrifft auch Männer. An der Stelle, in diesem Punkt, dass sie ihre ungläubigen Ehemänner gewinnen sollen, und zwar nicht durch vieles Reden, sondern durch ihren Lebenswandel. Er sagt im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel, ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Und diesen letzten Teil darf sich jeder von uns zu eigen machen, dass wir versuchen dürfen, andere Menschen auch ohne Worte durch unseren Lebenswandel, durch unser Leben durch den in der Furcht reinen Wandel sichtbar zu machen. Das soll uns vorausgehen. Und danach können wir auch das Evangelium bezeugen mit Worten. Ja, Christus hat mich frei gemacht von meinem alten, sündigen, in Sünde gefangenen Leben und er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und das gilt auch für uns als ganze Gemeinde. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Seht ihr, das sind noch nicht mal Worte. Das sind, die Leute sehen. Oh, guck mal, wie gehen die miteinander um? Liebe regiert ihren Umgang untereinander als Gemeinde. Das ist sichtbar. Das geht voraus. Und diese Truppe, die so von Liebe regiert ist, die einen in Furcht reinen Wandel hat, die geht hin und erzählt anderen Menschen davon, was Gott in ihrem Leben getan hat. Wie er sie aus dieser Sünde, aus diesem Verderben heraus errettet hat. Und ihr ein neues Leben geschenkt. Was für ein wirkungsvolles Zeugnis. Erst wenn wir ein von Gott erneuertes Wesen an den Tag legen, wenn wir so mit Gottes Geist erfüllt sind, werden wir auch wirksame Heilsboten Gottes für diese Welt sein. Aber dann gilt uns auch diese Verheißung, dass die Menschen durch Jesu Licht uns von ihrer Sünde, von Jesu Licht in uns, von ihrer Sünde überführt, Buße tun und unserem Zeugnis Glauben schenken und unseren himmlischen Vater verherrlichen werden, indem sie Erlösung finden. Sehnen wir uns nicht alle nach diesem wirkungsvollen Zeugnis? Wollen wir nicht auch solche wirkungsvollen Heilsboten Christi sein, die so den Menschen das Evangelium bringen? Dann lasst uns Gott darum bitten, dass er uns in unserem Wesen erneuert, dass er den alten Menschen tötet, dass Christus in uns noch mehr Gestalt gewinnt, damit auch wir Gottes wirksame Heilsboten sind, hell und klar das Licht Christi in diese Welt hinein widerspiegeln. Mögen wir so auch das hervorbringen, wozu er uns gemacht hat, und uns aufmuntern, im Verborgenen und im Öffentlichen als wirksame Heilsboten Gottes in diese Welt hineinzuwirken. Das ist die Sendung, zu der uns Gott berufen hat. Das ist der Missionsbefehl an Gottes Heilsboten für die gefallene Welt. Wenn wir durch Gottes Gnade von Christi Geist erfüllt sind, dann sind wir dazu berufen, Salz und Licht Gottes Heilsboten für die gefallene Welt zu sein. Und dann bist du Petrus und du Jakobus und du Johannes, du kleiner Fischer aus Galiläa. Du bist das Salz der Erde und das Licht der Welt. Dazu hat Gott dich berufen. Dazu Gott jeden Einzelnen von uns berufen und uns als ganze Gemeinde berufen. Und dann wird es uns gelingen, durch Gottes erneuernde Kraft in unserem Leben, in unserer Mitte, auch wirksam Gottes Botschaft des Evangeliums in diese Welt hineinzutragen. Dann ist jeder Einzelne von uns ein brauchbares Zeugnis für seine Arbeitskollegen, für die ungläubigen Verwandten, für die Freunde in der eigenen Familie. Dann sind wir als Gemeinde ein Segen für unsere Stadt, für unser Land, für diese Welt. Und dann leisten auch wir einen Beitrag zur Weltmission. Möge der Herr dieses Wort noch mehr, möge es gebrauchen, um uns noch mehr zu dem Herrn zu treiben, dass wir seine Mission erfüllen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Möge Gott uns dazu Gnade geben. Amen.